Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Pepperminta ist eine junge Frau, sie ist rothaarig, sie ist sommersprossig, sie ist zart und widerspenstig zugleich. Sie ist die Titelfigur in Pippi Lottirists erstem Spielfilm und sie stellt sich zunächst gleich mal selbst vor.
Ich bin Pepperminta. Ich bin hier hineingeboren worden. Meine Großmutter sagte, es sei immer der richtige Zeitpunkt, geboren zu werden. Vom Typ her bin ich wahrscheinlich eine Karotte. Ich bin nicht zu süß, nicht zu sauer, nicht zu scharf und auch nicht zu salzig. Ich bin Pepperminta.
Pepperminta trägt eine bunte Uniform und im Verlauf des Films schart sie eine ebenso bunte Truppe um sich, eine kleine Guerilla, deren Mission es ist, den Leuten die Angst auszutreiben, die Angst vor den großen Gefühlen, die Angst vorm Fehler machen, all diese Ängste, die in den Augen von Pepperminta unsere Gesellschaft beherrschen. Michael Sennhauser, hat Pepperminta Sie mit Ihrer Mission erreichen können?
Nicht wirklich. All die Rückgriffe, die Pippi Lottirist macht, auf Pippi Langstrumpf natürlich, aber auch auf die Beatles, auf Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mit den farbigen Uniformen, all das, das erschließt sich ziemlich schnell, aber gefühlsmäßig bin ich bei dem Film eigentlich draußen geblieben. Ich sehe zwar, was sie gerne möchte, aber diese bunte Spaßtruppe, die mit Farben gegen die Angst ankämpft, die kommt nicht so richtig in mein Herz hinein.
Können Sie schon mal ganz kurz sagen, woran es liegt, dass es nicht funktioniert hat?
Vielleicht daran, dass immer sichtbar wird, was sie eigentlich machen möchte, wie sie es erzählen möchte, aber dass sie dauernd Bilder benutzt, die man schon kennt. Also es sind vor allem diese Rückgriffe auf die 60er Jahre, die man aus ihren Videos auch kennt. Sie bezieht sich immer wieder auf die Beatles in ihren Arbeiten. Sie hat schon in den frühesten Arbeiten Beatles-Songs mit einbezogen. Die ganze Ästhetik von Magical Mystery Tour und Sgt. Pepper, die in diesem Film durchdringt, das sind lauter Versatzstücke und in ihren Videos hat das wunderbar funktioniert, weil sie eben diese Filme abrufen, weil die Filme der 60er Jahre plötzlich wieder zum Leben erwachen, wenn man die Videos sieht. Jetzt passiert das Umgekehrte. Jetzt ruft sie eigentlich die Ästhetik ihrer eigenen Videos ab in einem Spielfilm und das ist ein geschlossener Kreis, das beißt sich fast.
Der Film funktioniert ja ein Stück weit wie ein Stationendrama. Pepperminta und ihre Truppe, die ziehen erstmal durch die Stadt Wien, dann kommen sie an eine Universität, dann kommen sie in ein großes Feinschmecker-Lokal. Überall versuchen sie eben ihrer Mission nachzugehen. Gabriela Christen, wie ist es Ihnen gegangen mit der Grundabsicht dieses Films?
Ich muss mich leider da Michael Sennhauser anschließen. Bei mir kommt irgendwie noch verschärfend die Tatsache hinzu, dass ich im Frühling, also in diesem März, gerade eine wirklich sehr tolle Ausstellung von Pippi Lottirist gesehen habe. Elixier in Rotterdam, wo sie wirklich ihr gesamtes Können als Videokünstlerin ausspielt. Und da wird zum Teil auch das gleiche Filmmaterial verwendet, was man jetzt im Film wieder sieht. Allerdings eben genau in dieser Struktur, von der Sie vorher gesprochen haben, Franziska Wedke. Also es ist eine Struktur, die sich so ein bisschen, würde ich sagen, an die Pippi Langstrumpf-Filmserie anlehnt, wo es ja immer wieder so eine Episode gibt, eine kleine, wo Pippi mit ihren beiden Freunden, Tom und Annika heißen sie da, bei Pippi Lottirist sind es Verwen und Edna, durch die Welt ziehen und irgendwas anstellen oder irgendwie ein Durcheinander irgendwo veranstalten. Und das funktioniert sehr gut, eben auch in diesem 60er-Jahres-Szenario mit so einer autoritären Gesellschaft, die so spießig dahinter steht, wo so Tom und Annika in diesen Fernsehepisoden dann so mit diesen kleinen weißen Kragen und den hübschen Pullovern und Pippi Langstrumpf daneben natürlich wirklich so das emanzipative Kind, das sich alle Freiheiten nimmt. Das funktioniert da sehr gut. Bei Pippi Lottirist, würde ich sagen, ist die Schwierigkeit halt, dass die Szenarien dann schon sehr einfach sind. Eben, es gibt da ein Feinschmeckerlokal, da wird Aufruhr gemacht, am Schluss gibt es die große Versöhnung. Es gibt die Universität, wo all diese stocksteifen Akademiker, Akademikerinnen sind, die am Schluss dann auch in so einen wilden Tanz irgendwie einstimmen. Also von daher finde ich so von dem Gehalt her, finde ich es etwas enttäuschend und so auch das Motto des Films, also was die Großmutter von Pepperminta ihr immer wieder einschärft, mach immer, was du dich nicht traust. Also heute bin ich eigentlich relativ froh, dass nicht alle Leute das tun, was sie sich eigentlich nicht trauen.
Also gut, dann halten wir doch mal als Zwischenstand fest. Einerseits funktioniert diese Anlehnung an Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf, die sehr oberflächlich ja auch bespielt wird auf der ganzen Namensebene, die funktioniert nicht. Und zwar ist das Hauptproblem, dass die Autoritäten, die es damals noch gab und gegen die man sich locker auflehnen konnte, dass die heute gar nicht mehr so wahnsinnig böse und autoritär sind.
Auch nicht so leicht zu lokalisieren.
Auch nicht so leicht zu lokalisieren, genau. Was vielleicht ja interessant wäre zu diskutieren, ist, wie funktioniert dieser Film als Film? Sie hatten gesagt, Gabriela Christen, dass viele Sequenzen, viele Bilder, die man in Peppermünter, in dem Spielfilm sieht, dass die einem bekannt vorkommen. Man kann das zum Teil zurückverfolgen, wahrscheinlich bis zum Pickelporno, dem 12-minütigen Videofilm von Pippi Lotti-Rist aus dem Jahr 1992, mit dem sie erstmals wirklich ein breites Publikum erreicht hat, bis hin eben zu Elixier, der großen Ausstellung, die in Rotterdam zu sehen war und jetzt in Helsinki diesen Monat eröffnet wird. Warum funktionieren diese Bilder in Form einer Videoinstallation im Museumszusammenhang und wieso funktionieren sie nicht genau gleich gut in Form eines 80-minütigen Langspielfilms im Kino?
Mein Verdacht ist der, dass ein Trugschluss dem Ganzen zugrunde liegt. Bei den Videoinstallationen besteht ja die Herausforderung immer darin, dass man etwas sieht, dass man nicht gleich versteht, dass man dann verarbeitet, man bleibt vielleicht da, man kommt vielleicht noch einmal, man lässt sich Zeit dafür. Und die Museumssituation funktioniert ja auch entsprechend. Man kann darum herumgehen, man kann mit anderen Leuten darüber reden. Im Kinosaal ist man einerseits eingesperrt, man sitzt auf Schienen, auf den Schienen einer linearen Erzählung. Aber ich glaube, das größte Problem ist, dass Pippi Lotti-Rist mit den Versatzstücken ihrer Videokunst in diesem Spielfilm arbeitet und gleichzeitig aber offensichtlich den Anspruch hat, ein breiteres Publikum zu erreichen, einen populären Spielfilm zu machen. Und bei diesen Leuten kann man gerade eben nicht voraussetzen, dass sie diese einzelnen Elemente schon kennen. Und wenn man sich damit dann auseinandersetzen muss im Rahmen des Spielfilms, ist man bereits überfordert, man hat gar keine Zeit dafür. Die Handlung geht ja eigentlich weiter.
Und es ist interessant zu sehen, also man denkt ja immer, das Kino, das ist wirklich so die große Illusionsmaschine, wo man wirklich so in andere Welten reinkatapultiert wird. Bei den Installationen von Pippi Lotti-Rist geht aber dieser ganze Illusionismus eigentlich noch viel weiter. Also wenn man sich zum Beispiel die Ausstellung Elixier anschaut in Rotterdam, ist man nie in der Situation, dass man halt unbeweglich oder relativ unbeweglich in einem Kinostuhl sitzt und man wirklich in Form einer Geschichte, also eigentlich wie so ein bildlicher Metatext, das Ganze mitbekommt. Also eben diese Geschichte von einem neuen sinnlichen Zugang zur Welt, der ja Pippi Lotti-Rist sehr wichtig ist. In Rotterdam zum Beispiel muss man zuerst die Schuhe ausziehen, also man muss wirklich mit nackten Füßen über diese Teppiche gehen, man muss sich da in Räume hineinlegen, wo man sich zuerst orientieren muss, also man wird selber körperlich desorientiert, vielleicht auch so ein bisschen neu formatiert, man legt sich dann zum Teil auf Teppiche, man legt sich auf Sofas, man kann sich da hinbetten, man hat Projektionen, die aus ganz ungewohnten Richtungen kommen, also entweder so große Triptychen, wo man wirklich sich mittendrin befindet und dieser ganzen sinnlichen und Farbenpracht dieser Videos gar nicht ausweichen kann, sondern wirklich überwältigt wird halt. Oder man hat Projektionen an der Decke. Man bewegt sich auf eine ganz andere Art mit dem eigenen Körper da drin. Und im Film muss das alles erzählt werden. Und das sind dann halt zum Teil so ganz einfache Geschichten. Es gibt da so einen Farbfächer, der wird den Leuten vor die Hand gehalten und die sehen dann halt plötzlich, also vor die Augen gehalten und dann wird die Welt halt plötzlich farbig. Und irgendwie kommt mir der Film ganz ähnlich vor. Es ist, als würde mir so eine farbige Schablone vor die Augen gehalten und mehr passiert aber leider nicht.
Insbesondere liegt auf der anderen Seite der farbigen Sicht eigentlich nicht das, was man erwarten würde. Also wenn sich diese Spaßtruppe anheischig macht, die Angst zu bekämpfen, dann müsste die Angst ja irgendwo auch sichtbar werden. Und das, wovor sich die Leute in diesem Film angeblich fürchten, das sind keine eigentlichen Ängste. Also sich daneben zu benehmen im Feinschmeckerlokal, in dem man Paprikachips bestellt, das ist allenfalls ein Fauxpas, aber das hat nichts mit den modernen Ängsten zu tun, das sei das nun Arbeitslosigkeit oder sonst irgendetwas. Ja. Und all die wirklichen Ängste unserer Gesellschaft kommen im Film gar nicht vor. Also lassen sie sich auch nicht mit Farbe bekämpfen.
Man ist da wirklich so an einem bunten Kindergeburtstag, der genau alles auslässt, was heute, also für heutige Kinder zum Beispiel auch nur schon die Ängste sind, oder? Also was ich denke, die ganzen Anforderungen, die an Kinder heute gestellt werden, sind anders. Es geht nicht mehr um das Bestrafen von ungehörigem Benehmen, sondern es ist ein ganz anderes Dispositiv von Macht, zum Beispiel, in die Kinder heute eingespannt sind. Und davon sieht man natürlich dann nichts. Da ist die Geschichte sehr viel mehr so bei den großen Bildern und halt bei Pippi Langstrumpf.
Ich frage mich jetzt einfach gerade, während wir uns unterhalten, ob wir den Film vielleicht nicht einfach viel zu ernst genommen haben, viel zu kritisch gelesen haben. In den Rezensionen war jetzt viel auch davon zu lesen, dass sich Pippi Lotti-Riest so eine Art Naivität auch wünscht im Umgang mit ihren Bildern. Also ein erstmal vorurteilsfreies, sich drauf einlassen, sich einwickeln lassen von eben zum Beispiel dieser ganzen Farbenpracht. Kann man dem Film überhaupt so mit diesem kritisch-analytischen Geist begegnen und gerecht werden?
Ja, das ist ein bisschen die Frage nach dem Zielpublikum dieses Films. Also als ich da drin gesessen habe, habe ich mich gefragt, ist es ein Film, in den ich meine Kinder mitnehmen würde? Und ich glaube, das würde denen nicht wirklich gefallen. Ist es ein Film für ein Kunstpublikum? Frage ich mich auch. Also weil ich finde, da wirklich haben die Installationen eine andere Qualität. Ist es ein Film für ein großes Publikum? Also ich meine, da sind wir einfach von ganz anders geschult, irgendwie vom großen amerikanischen Illusionskino, hinter das man eigentlich nicht mehr zurückgehen kann. In einer Raffinesse von der Dramaturgie zum Beispiel, in der Figurenentwicklung. Also jeder Trickfilm, den ich mir zum Beispiel ansehe mit meinen Kindern oder so, das sind Filme, die haben da ein wahnsinniges Können und Potenzial und ganz häufig sehr ähnliche Emanzipationsgeschichten. Oder wenn man sich einen Kung-Fu-Panda anschaut, da geht's genau darum. Trau dich was, was du dich nie getraut hast und was du dir nie zutraust.
Ich glaube, die Filme, die einem ein bisschen Angst machen, indem sie etwas wagen, sind eben jene, die einen packen im Kino. Und ein Film, der auf der erzählerischen Ebene gar nichts wagt, wie Peppermint, der lässt mich dann kalt. Ich glaube nicht, dass das viel mit einem Zielpublikum zu tun hat. Es geht auch nicht um die gespielte Naivität da drin. Es hat wirklich wunderbare Sequenzen. Also wenn eine Reihe von Erdbeeren sich über die Straße wagt, über den Fußgängerstreifen, der übrigens auch wieder ein Beatles-Bild ist, und dann eine Erdbeere natürlich überfahren wird wie ein kleiner Hamster. Das sind schon starke Sequenzen, die strahlen auch für einen Moment eine gewisse Gefahr aus. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, der Spielfilm hat von der Erzählung her einfach zu wenig, dass irgendjemanden packen könnte.
Und das ist eigentlich wirklich schade, weil ich finde, die Grundabsicht des Films finde ich ja total interessant, dass man wirklich versucht, eben so eine Filmsprache, die aus dem Kunstvideo, aus dem Experimentellen kommt, in das große Mainstream-Kino eigentlich auch reinzubringen. Wir wissen ja auch, die ganze Entwicklung der Filmkunst hat sich ja dadurch auch fortbewegt, dass immer wieder so ungewohnte Bilder eigentlich reingekommen sind. Aber ich glaube, das gelingt hier trotz allem nicht, obwohl ich finde, dass Pippi Lotti-Riest eigentlich da wirklich eine ganz spannende Erzählsprache gefunden hat für ihre Filme.
Aber eben für ihre Filminstallation und nicht für das Format eines Langspielfilms. Dann ist ja wohl die Frage, die uns jetzt alle umtreibt, warum hat sie überhaupt einen Film gedreht? Also was hat sie sich davon erhofft? Ihre Sprache, die gut funktioniert, die ihr ja im Übrigen auch weltweite Erfolge beschieden hat, zu übersetzen oder zu transportieren in dieses andere Format.
Mhm. Also Michael Sennhauser hat es vorher schon ein bisschen angedeutet, dass es wirklich darum geht, das große Publikum zu erreichen. Also ich habe mit ihr in Rotterdam bei ihrer Ausstellungseröffnung drüber gesprochen und sie hat da erklärt, was für sie wirklich der Reiz von diesem großen Langspielfilm ist im Verhältnis zu ihren filmischen Installationen im Museum.
Ja, ich finde weiterhin natürlich Räume, wo die Leute sich frei bewegen können, spannender als der Kinoraum, weil er doch sehr autoritär ist. Aber das Ritual ist für mich eine Bedingung, man kann sagen auch eine altmodische Bedingung, wo alle zur gleichen Zeit absitzen, zur gleichen Zeit wieder rausgehen, alle in die gleiche Richtung schauen. Aber wenn ich mich filmisch, erzählerisch, technisch entwickeln wollte, musste ich diesen Schritt machen. Weil nur für eine Geschichte finde ich die Finanzierung, die mir erlaubt, mit einem professionellen Team zu arbeiten, dass es mir wieder erlaubt, einen Fortschritt zu machen.
Also der Spielfilm als Transmissionsriemen für die eigene künstlerische Weiterentwicklung. So beschreibt das Pippi Lotti-Riest. Macht das Sinn in Ihren Augen, Michael Sennhauser?
Wenn man das vom ökonomischen Standpunkt her begründet, so wie sie das andeutungsweise macht, dann ist das die Standardleiter eigentlich. Es gibt ja ziemlich viele Videokünstler, die dann schließlich als Spielfilmregisseure in Hollywood gelandet sind. Die meisten haben sich ihre Sporen dann bei Musikvideos abverdient. Das war auch das große Tummelfeld. Also mit der Entwicklung von MTV kam eigentlich der Experimentalfilm in seine kommerzielle Phase. Und die meisten Leute wie David Fincher, die dann später wirklich große Spielfilmkarrieren gemacht haben, haben angefangen mit Musikvideos. Die konnten sich dort austoben. Vielleicht ist das, was Pippi Lottirist hier beschreibt, so ein ähnlicher Schritt. Aber es gibt ja auch Filme von anderen Künstlern, die versucht haben, mit ihrer Kunst noch mehr Publikum zu erreichen und vor allem Publikumskreise, die sie nicht erreichen im Museum und mit Installationen.
Also der eine Punkt ist das große Publikum. Der andere Punkt, der künstlerisch interessant wäre, ist, dass man sich überlegt, wie transportiere ich diese eine Sprache in ein anderes Medium. Sie hatten gesagt, Gabriela Christen, bei Pippi Lottirist hat das nicht wirklich funktioniert. Es gibt zwar diese Bilder, aber sie haben eine ganz andere Wirkung, wenn man sich in diesem Kinoraum mit ihnen konfrontiert sieht.
Sie haben zu wenig Mehrwert, so in dem Sinn.
Es gibt ja aber Künstler, denen das vielleicht besser geglückt ist. Wir haben uns eine kleine Auswahl ausgesucht für dieses Gespräch. Zum Beispiel die US-amerikanische Performance-Künstlerin Miranda July, die hat mit Me and You and Everyone We Know einen kleinen Studio-Film-Erfolg gefeiert, kann man sagen. Der Film lief auch hier in den Kinos. Ist so eine Art Beziehungsdrama, das da geschildert wird. Was hat da funktioniert, das bei Pippi Lottirist eben eher nicht funktioniert hat?
Ich glaube, in erster Linie hat bei Miranda July funktioniert, dass sie etwas wagt. Sie geht an Grenzen. Wenn ich den Film ansehe, das ist die Geschichte von etwa 12 Personen, die leben ihren Alltag. Es geht um ein Paar, das geschieden ist mit 2 Söhnen. Es geht um eine Künstlerin, die von Miranda July selber gespielt wird, die versucht, bei einer Galerie unterzukommen. Es geht um die 2 Jungen dieses Paars und bei allen Figuren kommt irgendwann ein Moment, wo wirklich Gefahr auftaucht, auch für mich im Publikum. Das sind 2 Teenager, die versuchen, ihre sexuelle Ausstrahlung auszutesten bei einem dicklichen Mann in der Nachbarschaft. Die provozieren den ein bisschen, er provoziert zurück und erklärt aber gleichzeitig, ich darf nicht, ihr seid noch nicht 18. Dann geht das über Papierchen im Fenster mit Aufschriften, was er mit ihnen machen würde, wenn er könnte. Und die 2, die werden nervös und trauen sich dann doch hin und sind dann aber froh, dass er die Tür nicht aufmacht. Der kleine Junge, etwa ein 5- oder 6-Jähriger, der chattet am Computer. Das wird ziemlich sexuell explizit, was die da am Bildschirm machen. Er weiß nicht, wer am anderen Ende sitzt. Und dann vereinbaren die beiden ein Treffen. Und man denkt schon, um Himmels Willen, ein 6-Jähriger auf einer Parkbank. Und was kommt da für ein Grüsel? Dann taucht aber die Galeristin auf. Es sind lauter hübsche, kleine, in sich geschlossene Geschichten. Aber jede dieser Geschichten geht an Grenzen, an erzählerische Grenzen. Und ich werde nervös bei diesen Geschichten. Und ich bin glücklich, wenn sie dann gut ausgehen. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt des Films.
Und ich finde, Miranda July hat sich auch gewagt, gar nicht so viel zu machen. Also sie hat eigentlich eine relativ traditionelle Filmstruktur übernommen, also so die Gattung wirklich dieses Films, wie sich 2 Personen annähern, so im digitalen Zeitalter, hat ziemlich viel so aus ihrer persönlichen Biografie als Künstlerin reingenommen, wo man so die Dichte so von was Alltäglichem auch spürt, halt eben nicht die großen Themen der Emanzipation, sondern die Frage, wie geht eine Künstlerin in ihrem Alltag mit ihrem Werk um, wie kommt sie in ein Museum rein, was überlegt sie sich für Strategien. Und was ich an dem Film so absolut charmant finde, ist, dass man so quasi dieses künstlerische Potenzial eigentlich da merkt, wo es dann eben genau über diese Genregrenzen, die wir in all diesen Beziehungskomödien aus Hollywood auch serviert bekommen, wo die so überschritten werden. Die Figuren sind häufig so ein bisschen seltsam, es gibt so ganz surrealistische Dialoge, die wirklich so, also einen ganz hohen Anteil so an Poesie haben, wie man sie sonst nicht sieht, weil sie einfach so ein bisschen unverständlich sind. Und also das finde ich wirklich das absolut Faszinierende an diesem Film, der gleichzeitig so eine wahnsinnige Leichtigkeit hat.
Also es ist schon ein Film, den eine Künstlerin machen musste und nicht ein herkömmlicher, in Anführungszeichen, Regisseur.
Ja, also vor allem, wenn man es vergleicht mit den Künstlerfilmen, die man normalerweise sieht, weil da hat man ja meistens so diese Helden-Epen, oder wenn man einen Film über Van Gogh sieht oder so. Das ist eine ganz andere Art von Filmen. Und da läuft das, ich glaube, jetzt so dieses kreative Potenzial wirklich in die Dialoge rein, in die Ausstattung, in solche Geschichten.
Nicht nur, sie nimmt einen ja eigentlich auf den schöpferischen Prozess mit dieser Künstlerfigur, die sie selber spielt, die eigentlich am Anfang noch keine Erfolge hat, weil sie keine Galerie findet. Sie leiht sich Fotografien von alten Leuten aus, die sie fährt, und bastelt mit diesen dann wieder Tonmontagen und versucht, den künstlerischen Prozess zu zeigen. Gleichzeitig zeigt sie aber auch bei den seltsamen Dingen im Film immer, wie sie gemacht werden. Da gibt es ein ganz starkes Bild am Anfang des Films, der junge Vater, der sich trennen muss von seiner Frau und von seinen Kindern, der zündet seine Hand an, der übergießt die mit Feuerzeugbenzin und zündet sie an und steht draußen vor dem Fenster. Das ist ein unglaublich starkes Bild. Und etwa zwei Sequenzen später erklärt er einem Kollegen im Schulladen, warum er sich die Hand verbrannt hat und warum das nicht funktioniert hat. Nämlich, weil er Feuerzeugbenzin genommen hat und nicht Alkohol, wie sein Onkel, der ihm seinerzeit den Trick gezeigt hat. Also das ganze Bild wird dann
also
auch technisch wieder...
Er hat sich dann die Hand eben wirklich verbrannt. Und ja, das war nicht ein cooler Zaubertrick, sondern es war wirklich Selbstzerstümmelung.
Es war ein Unglück und das hat auch so ausgesehen. Aber dadurch, dass nachher erzählt wird und erklärt wird, wie das gemacht wurde und warum der das gemacht hat, kommt immer wieder dieses Element des Schöpferischen dazu und es ist immer nachvollziehbar.
Dann lassen Sie uns zum Schluss des Gesprächs noch auf einen zweiten Film schauen, der Ihnen, das kann ich ja sagen, ebenfalls gut gefallen hat, vom britischen Künstler Steve McQueen. Der Film Hunger, der wurde letztes Jahr in Cannes, wurde der ausgezeichnet. Der ist in der Schweiz nicht in die Kinos gekommen, er ist jetzt als DVD erhältlich. Ein Film, der den Hungerstreik von Bobby Sands 1981 in einem Gefängnis in Belfast zum Thema hat, also die Troubles, die nordirischen Konflikte, eine ganz dramatische Geschichte, die mit dem Tod von der Hauptfigur endet. Wie kommt ein Künstler wie Steve McQueen dazu, sich so ein Thema zu suchen und wie setzt er es um?
Also ich glaube, Steve McQueen hat ja versucht, schon im Kunstraum eigentlich großes Kino zu machen, hat an der vorletzten Documenta eine große Arbeit gemacht über die Arbeit in den Goldminen in Südafrika, was auch schon eine sehr politische Arbeit war, ein Film mit politischen und ästhetischen Ambitionen. Und irgendwie schien mir der Schritt, als ich jetzt diesen Film Hunger gesehen habe, der ja unglaublich unerträglich ist, also in seinen Bildern unglaublich eindringlich auch. Das schien mir eine sehr logische Entwicklung von dem hier, was er macht. Er hat da quasi das Potenzial des Kinos genommen, um auf eine ganz ungewohnte Art und Weise eine Geschichte zu erzählen, die man eigentlich sonst im Kino fast nicht erzählen kann, würde ich jetzt mal behaupten. Er hat versucht, also nicht nur versucht, ich finde, es ist ihm auch gelungen, wirklich den Hungertod, also dieses politischen Hungerstreiks der Häftlinge da in Nordirland zu zeigen in Bildern, die dann halt wirklich gegen sehr vieles verstoßen, wie man das sonst sieht. Es sind unglaublich lange Sequenzen. Er benutzt häufig so Realzeit eigentlich, um wirklich diese eindringliche Geschichte an ein paar Situationen zu zeigen. Also es gibt zum Beispiel ein 22-minütiges Gespräch zwischen Bobby Sands und einem katholischen Priester, wo sie wirklich ausdiskutieren in einer ganz harten Konfrontation, wieso dieser Hungerstreik nötig ist, der garantiert vielen Häftlingen und ihm selber, Bobby Sands, das Leben kosten wird. Und das sind Sachen, die man natürlich sonst im Kino nicht sieht. Und es überrascht mich natürlich auch überhaupt nicht, dass dieser Film keinen Verleih gefunden hat. Das ist natürlich dann wirklich für ein ganz spezielles Publikum, das interessiert ist an dieser innovativen Filmsprache oder eben natürlich an den politischen Inhalten, die da in diesem Film das Hauptthema sind.
Gleichzeitig setzt er natürlich bei dem Film auf die klassische Emotionalisierung. Also was er macht, ist das, was der Spielfilm am besten kann. Er nimmt das Publikum mit auf diesen Horrortrip, wenn die Gefangenen ihre Zellenwände mit Fäkalien beschmieren, wenn die Wärter damit umgehen müssen, dass sie da Leute bewachen, die sich als politische Gefangene betrachten und eigentlich am liebsten sterben würden aus Protest. Der ganze Horror in diesem Gefängnis läuft auf der emotionalen Ebene ab, wie in einem gewöhnlichen Spielfilm, und ich glaube, das macht auch die Kraft von Hunger aus, wenn Pippi Lottirist mit ihren Videos immer wieder auf Spielfilmelemente zurückgegriffen hat, rein optisch, und die dann wieder zurückgeführt hat in ihren Spielfilm, versagt sie eigentlich auf dieser emotionalisierenden Ebene, weil die Geschichte zu simpel ist. Also sie wagt eben eigentlich nichts mit Peppermint und Steve McQueen wagt mit Hunger alles. Der geht bis an die Grenzen des Erträglichen.
Also der Vergleich ist jetzt vielleicht schon ein bisschen ungerecht. Also wenn man diesen Film Hunger natürlich mit der Peppermint-Geschichte vergleicht, die natürlich wirklich eine ganz andere Absicht hat und von der ich glaube, dass sie, also wie Pippi Lotteris das auch gesagt hat, dass sie wirklich so ein Experiment in ihrem Schaffen ist und wirklich ein Versuch, das auf das große Kinoformat zu übertragen, den man, glaube ich, an und für sich dann doch auch estimieren sollte.
Aber ich verstehe Sie schon richtig. Sie denken, wenn Künstlerinnen und Künstler, die aus dem Bereich der bildenden Kunst kommen, einen Film machen, dann sollten sie den Mut haben, mit ihren Bildern einen Schritt weiter zu gehen als das kommerzielle Kino und so das Kino, das ganz klar von Anfang an für ein Massenpublikum gemacht worden ist.
Ich glaube, es ist sogar noch einfacher. Kino im Spielfilm muss eigentlich immer mich an eine Grenze bringen. Ich muss immer an einen Punkt kommen, wo ich sage, wow, ich staune oder hu, das hätte ich mich nicht getraut. Und wenn ein Film das nicht schafft, also wenn er nicht entweder den Jahrmarktseffekt hat, dass ich staune über einen Effekt, über irgendetwas Optisches, oder wenn er mich emotional nicht an einen Punkt bringt, wo ich denke, da hätte ich mich alleine nicht hingetraut, dann ist es eigentlich verschenkt. Der Spielfilm muss an Grenzen gehen. Manchmal sind das sehr konventionelle Grenzen, aber er muss irgendwelche Grenzen ausloten. Und wenn Pippi Lotterist versucht, mit ihrem Film etwas gegen die Angst zu machen, dann müsste die Angst irgendwo spürbar sein. Und das ist sie nicht.
Und ich glaube natürlich, der Film, also der große kommerzielle Film auch in unseren Kinos, der hat natürlich ganz starke, straffe Regeln. Und ich glaube auch, wenn man als Künstler, Künstlerin in diese Formate reingeht, dann muss man bis zu einem bestimmten Grad genau diese Anforderungen des Kinofilms halt einfach erfüllen. Und dann ist es eigentlich egal, ob man darüber hinausgeht oder ob man einfach einen guten Genrefilm dreht. Das finde ich jetzt weniger wichtig. Aber man kann nicht dahinter zurückgehen.
Da sind wir einen weiten Weg gegangen von Pippi Lotteris' Pepperminta bis zu Steve McQueen's Hunger. Michael Sennhauser, Gabriela Christen, vielen Dank für dieses Gespräch. Pepperminta von Pippi Lotteris läuft ab morgen in den Kinos. Hunger und Me and You and Everyone We Know kann man sich als DVD besorgen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.